Crop FM, Ausgabe Nummer 288. Wir schreiben den 19. Oktober 2012 und mein Gast heute Abend ist Nicola Wohlgemuth. Und auch heute gibt es wieder den CropCom, jenen Live-Chat, mit denen sich Hörerinnen und Hörer dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können. Wie immer erreichbar über cropfm.at, www.cropfm.at. Einfach auf den blinkenden Button klicken, einsteigen und die Fragen reintippen. Display streikt hier auch, aber anscheinend, weil die Hexe da ist, streiken die Geräte oder warum auch immer. Crop FM, 288. Ausgabe. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis, so wie alles auf dieser Website gratis ist, inklusive Downloads der Sendungen aller vergangenen. Und den Newsletter, den kann man ebenfalls von der Website aus anmelden auf der Startseite. Dort findet sich auch ein Mail-Link. Das Podcast-Archiv bzw. das Audio-Archiv mit allen Sendungen als MP3 oder Real Audio. Mit der praktischen Direct-Link-Funktion kann man dann auch auf einzelne Sendungen direkt verweisen, von wo auch immer aus. Ein Forum gibt es auch, betreut von Valator Unarmed und Wingman. Das Coverbild ist heute wieder von Matthias Töpfer gestaltet, Hexentalk. Wirklich bildlich umgesetzt, mir gefällt es sehr gut. Das Crop FM Shirt gibt es auch von der Startseite aus, den Link auf den Kickshop und ebenfalls auf der Startseite, recht weit oben auf der Seite, das Icon mit dem rosa Herzen, der Spendenbutton von Crop FM. Und an dieser Stelle wie immer ein großes Danke, die eine oder andere Gelegenheit, also es geht über PayPal oder als Überweisung, und danke an alle, die das schon getan haben. Da im Hintergrund hören wir eine Instrumentalversion der Nummer The Chosen Ones von Bernd Heinrauch, und das nächste Luxusalbum liegt ja auch bei ihm auf der Werkbank sozusagen, wartet auf den Feinschliff. Arbeitstitel noch immer A Million Watts of Pure Emotions, vielleicht geht es heuer noch aus, und im Hintergrund wie gesagt The Chosen Ones. Gehostet wird die Show von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von Crop FM. Ja, 3D-Hologramme, der Science-Fiction-Traum beginnt real zu werden. Auf der Standard.at ist da ein Artikel erschienen, der beschreibt, wie das aus Star Wars bekannte dreidimensionale Hologramm von Prinzessin Leia vielleicht bald Realität wird, wenn es nach dem MIT geht. Wissenschaftler experimentieren seit Jahren mit beweglichen dreidimensionalen Hologrammen, die man vor nicht allzu langer Zeit noch als unmöglich und unrealistisch bezeichnete. Doch das für seine ungewöhnlichen Experimente bekannte Media Lab am MIT ist laut Mashable, der Website Mashable, nahe dran, einen kompakten Hologrammprojektor zu bauen. Na, da bin ich gespannt und vor allem UFO-Hoaxes der Zukunft, das sind ja ganz neue Dimensionen. Ein ehemals skeptischer Harvard-Neurologe will im Himmel gewesen sein. Auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen ein Artikel Cambridge, USA. In einem gerade erschienenen Buch berichtet der Harvard-Neurologe Dr. Aban Alexander von seinen Erfahrungen während eines siebentägigen Koma-Zustands im Jahre 2008, als er eine sogenannte außerkörperliche Wahrnehmung bzw. Nahtoderfahrung erlebte. An seine Erfahrung begann sich Alexander schon während seiner Genesung kurz nach dem Erwachen aus dem Koma zu erinnern. Er sagte, während die Neuronen meines Cortex von den Bakterien zur vollständigen Inaktivität betäubt waren, reiste mein hirnfreies Bewusstsein in eine andere, höhere Dimension des Universums. Von der Existenz einer solchen Dimension hätte ich bis dahin noch nicht einmal geträumt. Und mein altes Prä-Koma-Ich hätte sie als eine einfache Unmöglichkeit abgetan. Ja, bei mir sitzt Nicola Wohlgemuth und hier geht's dann gleich weiter mit dem Hexentalk 2012 live auf Crop FM.
Crop FM Radio aus der Vorstadt der Wirklichkeit.
Die ganzen News, die ich hier vorgelesen habe, sind natürlich auch auf der Startseite von Crop FM. Ja, hier sitzt Nicola Wohlgemuth. Freue mich sehr, dass wir heuer wieder Zeit für unser eigentlich schon traditionell gewordenes Gespräch finden. Sagst du mir kurz, was du bist? Ich schaue, ob das das richtige Mikro ist. Hallo. Das ist falsch. Jetzt.
Hallo,
ja,
Tarek.
Viel besser. Ja, es, wie gesagt, hat schon ein bisschen Tradition, was mich sehr freut. Jedes Jahr finden wir uns da zusammen, sprechen ein bisschen so über deine Arbeit, über deine Sicht der Dinge und deine Sicht auf die Welt allgemein, die erstaunlich ist. Für mich natürlich der Zugang ist, ich habe deine Essenzen vor Jahren inzwischen probiert, bin draufgekommen, im Unterschied zu Bachblüten, wo ich nie einen besonderen Effekt gespürt habe. Ich kann mich erinnern, in den 90ern, alle sind herumgerannt mit Bachblüten und gedacht, ich weiß nicht genau, war ich noch zu unsensibel vielleicht, aber ja, Rostock-Essenzen sind schon recht interessant, muss ich sagen. Ich hatte da auch schon Mediziner interviewt, die damit seit 10 Jahren arbeiten. Und du warst jetzt auf einer, vielleicht als Einstieg, auf einer Konferenz in Moskau. Du hast mir da so ein bisschen was drüber erzählt. Ja, was ist da passiert?
Zuerst einmal schönen Abend für schönen alle, die jetzt zuhören.
Ja, genau.
Wir sind ja schon wieder mittendrin.
Wir müssen die Zeit,
nachdem das erste Gerät eh schon streikt.
Ja, ja, dann wie gehabt. Keine Ahnung. Er sagt DIN-Unlock. Ich weiß nicht, warum.
Ja, sorry.
Ja, Ich hoffe, das warst nicht du.
Aber ich nehme es durchaus auf mich. Ja, es hat sich natürlich in diesem Jahr wieder unglaublich viel getan. Abgesehen davon, dass ich in Graz eine Galerie eröffnet habe, mit dem erstmals ein Motto, denn Schönheit soll das Auge freuen. Ne? Das weiß ich gar nicht, ob wir das letztes Mal schon gesagt haben, dass es ein unglaublicher Renner geworden ist.
Wir haben letztens sogar Künstlerinnen vorgestellt.
Ja, genau. Und das war also für mich sehr überraschend, dass mich die Projekte, die ich angehe, einfach immer überholen. Sie entwickeln sich schneller, als ich nachdenken kann. Das sieht man in meiner Arbeit jetzt allgemein auch schon. Ich habe eine Unmenge neuer, ganz, ganz interessanter Essenzen hergestellt. Und eben, wie gesagt, heuer im Frühjahr war der Kongress in Moskau, wo Leute, also jeder aus jeder Berufssparte, primär Physiker, Quantenphysiker, Mediziner, Wissenschaftler, Militär hinkommen, die also auch mit diesem IMEDIS-System sich auskennen, nicht unbedingt nur arbeiten, sondern vieles einfach nur für die Forschungsergebnisse, die dort vorgestellt werden, sich interessieren. Und ich wurde dorthin eingeladen, um über die Essenzen zu reden, über meine Rostock-Essenzen, die vorgestellt worden sind als die Medizin der Zukunft.
Das war also ein Kongress, der vor allem für IMEDIS-Praktiker organisiert wurde, oder?
Es wird vom IMEDIS-Institut Moskau wird es organisiert, hinkommen. Dort die Creme de la Creme der Wissenschaft.
Wirklich?
Und Ärzte, Unmengen, Therapeuten, Apotheker, mehr geht es in die wissenschaftliche Seite. Oder rein wissenschaftlich eigentlich.
Also das ist überraschend, weil also hierzulande, ich meine, Informationsmedizin unter dem Titel läuft es ja, ist nicht wirklich. Ja. Also ich habe bei dir, weil ich immer ein neugieriger Mensch bin, mich ein paar Mal mit den Medis auch ein paar Behandlungen gemacht. Auch wirklich interessant. Ich komme ja zu sowas hin mit der Einstellung, ich werde wahrscheinlich gar nichts spüren. Und ich freue mich dann ja, wenn tatsächlich da was wahrnehmbar ist und eine Veränderung da ist. Ich meine, es gibt ja halt Leute, die kommen hin, das ist eh alles ein Blödsinn. Und es ist halt nicht so, dass die umpragt, zumindest mich nicht. Und dann gehen sie halt weg und sagen, alles Blödsinn. Und ist ja total okay.
Ja, natürlich.
Es gibt sicherlich auch viele Leute, die Rostock-Essenzen nehmen und nichts spüren.
Ja,
so wie ich bei Bachblüten.
Ja, das ist ja kein Problem. Ne?
Ist halt so. Und geht jetzt, glaube ich, mir und dir jetzt in dieser Sendung auch überhaupt nicht da irgendwen zu überzeugen.
Nein,
wenn man neugierig ist, soll es probieren. Und sonst soll es halt bleiben lassen. Und ja, unnötig zu sagen, es gibt also viele, viele, die also sehnsüchtig schon auf die neue Ausgabe mit dir warten. Jemand schreibt, fragt da, woher Rostock, woher der Name Rostock kommt. Das kommt aus einem Ort oder einer Quelle in der Steiermark.
Genau, das ist in der Grenze zu Kärnten, Weinebene, Kleinraumgebiet zwischen Drahütten und Glashütten gibt es ein Gebiet, dort wurden sie ursprünglich gemacht. Und es hat sich natürlich bei mir auch Gott sei Dank in den letzten 20 Jahren doch einiges gemacht. Der Name ist geblieben, jetzt wandle ich Wasser einfach in das Wasser von dort um. Dann brauche ich nicht durch die Gegend fahren.
Wie praktisch. Ja, und ich habe dir auch schon öfter dabei zugesehen, wie du solche Essenzen herstellst. Also jetzt so zwischendurch einmal eine spezielle oder
ja,
so.
Ja, natürlich.
Und ja, es ist einfach so, du sitzt da, konzentrierst dich kurz und dann gibst du dann das Flascherl in die Hand. Ich hoffe, ich sprich da jetzt kein
Geheimnis. Kein Problem.
Und ich meine, wenn ich die Wirkung nicht wahrnehmen würde, und vielleicht bilde ich mir das alles nur ein.
Sicher.
Aber dann ich kann verstehen, dass jemand das natürlich überhaupt nicht packt. Also, Entschuldigung, ja. Die tut da Wasser verzaubern.
Ja, haha. Ne? Das heißt, sie verkauft Wasser, ne? Und tut nur so, als hätte sie zaubern.
Genau.
Bleiben wir bei der Meinung.
Ja, das, und wie gesagt, das kann man nicht ausräumen, außer durch persönliche Erfahrung, wenn man sie halt.
Ja, oder du hast die richtigen Geräte, mit der Küchenwaage geht es halt nicht.
Ja,
ja. Und das ist natürlich in Russland schon ganz eine andere Technik, die dahinter steht, eine Technologie, die einfach in der Forschung ein ganz anderes Niveau ist. Das haben wir weder auf den Universitäten bei uns, noch haben wir das irgendwo daheim in der Garage stehen oder in der Werkzeugkammer. Ne? Das ist einfach höchste Technologie. Und das sind einfach andere Forschungsideen, andere Forschungsmaßnahmen und eben auf diesem Moskauer Kongress werden von der ganzen Welt Forschungsergebnisse berichtet. Geht über eine ganze Woche, dieser Kongress. Ja. Und das sind jeden Tag von früh bis spät einfach teilweise im 20-Minuten-Takt Berichte, Forschungsberichte, Kurzseminare und so weiter. Ich war ja mit der Frau Dr. Kempe dort. Sie hat simultan übersetzt mit mir, also auf dem Podium, wo wir waren. War eine unglaubliche Erfahrung für mich. Sie hat genau mir beim Stiegen hinaufgehen erklärt, was reden wir in welcher Reihenfolge. Das war's dann, also die Wahnsinnsvorbereitung. Und wir haben, was haben wir, einige hundert Leute im Auditorium gehabt und es sind einfach höchstrangige Wissenschaftler dabei und das ist unglaublich interessant. Weil
weißt du, aus welchen Bereichen?
Primär Quantenphysiker, einige vom Militär natürlich, ne, weil Resonanzarbeiten sind natürlich auch in der militärischen Seite sehr interessant. Und
sind sonst, sie das?
Ja, schon. Also wird natürlich sehr viel experimentiert. Mhm. Geht viel um Traumalösungen, es geht viel um Konzentrationsverbesserungen, um unglaublich viele Dinge. Habe ich natürlich jetzt nicht den großen Einblick. Ne?
Das heißt, jetzt war also ein wissenschaftlicher Kongress, auf dem es nur, unter welchem Titel stand der Informations- oder was war was,
du hast es gehört? Ich weiß es nicht, diese russischen Hieroglyphen sind nicht unbedingt meine Stärke.
Okay, nein, ist schon klar, aber vielleicht hat sie einen englischen Titel.
Ja,
auch,
das ist seitenlang. Es ist groß, ist nur der Titel im Medis-Kongress 2012.
Ja. Okay, das heißt also IMEDIS, das haben wir ja auch schon mal eine Sendung gemacht.
Ja.
Vielleicht entsteht ja im Februar auch ein Interview mit der Frau Dr. Kempe, was mich sehr freuen würde.
Ja, mich auch.
Ich hatte das Vergnügen, mit ihr jetzt einmal zu telefonieren. War ein höchst spannendes Telefonat und sie hat mir auch ein bisschen was über euren Moskau-Aufenthalt erzählt und diesen Kongress. Wie viele Leute sind da ungefähr dort gewesen jetzt insgesamt?
Also an Zuhörer-Auditorium mäßig müsste man sagen zwischen 600 und 800 Leute.
Jetzt nur in deinem Vortrag?
Nein,
oder
bei
überhaupt?
Meinem Vortrag waren, sage ich mal, zwischen 200 und 300 Leuten.
Wow.
Das war also von der Zeit her eigentlich fast der längste Vortrag. Wir haben also einen ganzen Halbtag gehabt und wir sind nachher nicht rausgekommen. Also wir haben fast 1,5 Stunden länger gebraucht, bis uns…
Wie lange war dein Vortrag?
Von 13 Uhr bis 18 Uhr.
Was?
Haben wir
du hast
mit
5 Stunden?
Ja, das war kein Problem. Und wir haben ihnen, glaube ich, eine halbe Stunde Pause gegönnt und die haben uns nicht fortgelassen. Also es war ein unglaubliches Erlebnis, weil mit der Frau Dr. Kempe auf dem Podium zu stehen und es geht, also als hätten wir die letzten 20 Jahre nichts anderes gemacht, als permanent so einen Vortrag zu halten. Es ist so Hand in Hand gegangen, die Leute sind drinnen gesessen, total konzentriert, höchst gespannt, volle Fragen, also konstruktive, intelligente, wirklich tolle Fragen.
Gibt es den Vortrag super. Online, fragt er.
Ich habe keine Ahnung.
Vielleicht einmal googeln, IMEDIS-Kongress 2012.
Ja, kann man sicher, und man kann sich sicher auch in Englisch natürlich an das IMEDIS-Institut wenden. Also es wurde auf jeden Fall alles aufgezeichnet.
Aha.
Das wird alles gemacht. Ne? Aber ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, wie es nachher dann weitergeht und was man davon bekommt. Aber höchst interessante Sachen. Also,
über was habt ihr jetzt da 5 Stunden berichtet?
Im Prinzip eben war der Titel, war die Rostocker Sensen, die Medizin der Zukunft.
Okay, das war der Titel.
Das war der Titel dieser Präsentation.
Präsentation, die Untertreibung des Tages. Ne?
Ja, aber es war echt super.
Das Seminar.
Und ich habe einfach erzählt, die Unterschiede von den unterschiedlichen Essenzgruppen. Ne? Wir haben ja Einzelsteinessenzen, Lichtmeister-Essenzen, Chakren-Essenzen und so weiter. Was sind da die feinen Details? Wie geht man damit um? Wie sind sie entstanden? Was sind die Besonderheiten? Wie kann ich sie in der Therapie einnutzen, verwenden? Wie kann ich sie einsetzen? Wo geht es überall? Warum sind sie stabil? Das heißt, diese Versiegelung, die ja von meinen Essenzen her so speziell ist und die bei meinen Produkten überall eben beweisbar offenbar ist durch die Russen, das ist einer der wichtigsten Punkte überhaupt gewesen, weil natürlich gerade in der jetzigen Zeit, wo wir technische Vollbelastung haben, die nicht weniger wird, wo wir kosmische Bestrahlungen haben, wo die Auswirkungen von diesen Sonnenstürmen da sind, wir haben so viele Belastungen eigentlich im Strahlenbereich, dass es ganz wichtig ist, dass eine feinstoffliche Information versiegelt wird und nicht irgendwas anderes umgewandelt wird.
Ja, ich finde es auch recht praktisch an deinen Essenzen, weil normalerweise Homöopathie ist ja ziemlich kaputt, wenn man sie zufällig mit einem Handy
sofort
liegen lässt.
Ne?
Und es gibt ja Leute, die Angewohnheit haben, ihr Handy immer auf den Tisch zu legen und wenn man dann da gerade irgendein homöopathisches Mittel stehen hat, kann sein, dass...
Also ich habe auch zum Beispiel gerade für Apotheken habe ich sehr viele Sachen schon gemacht, wo einfach alle Mittel voneinander getrennt sind, völlig isoliert sind. Das heißt, du kannst da Chemotherapeutikum nehmen, Homöopathikum stellen und die bleiben einfach so. Ne? Und die sind eben auch damit versiegelt. Das ist ja etwas, was ich für Therapeuten, für Produkthersteller und so weiter ja mache. Mhm. Damit wir Spaß haben.
Ich meine, auf diese ganzen Hintergründe wie man zum Beispiel nachgewiesen hat, dass deine Essenzen tatsächlich wirken, wenn ich das richtig verstehe. Oder
da fragst du besser die Frau Dr. Kempe, die ist die Physikerin.
Na, wir haben eh schon mal darüber ja, gesprochen natürlich. In vergangenen Sendungen, und ich habe es mir auch schon mal durchgelesen und dann irgendwie darauf hingewiesen. Das würde mich an dem Gespräch mit Ihnen natürlich, das wäre einer der Punkte, wie kann man das überhaupt nachweisen? Du hast gesagt, da sind Quantenphysiker gesessen, das ist natürlich, okay.
Großer Bereich, ja.
Ich meine, irgendwo muss die Information ja andocken, und das kann natürlich sein, dass das irgendwie im subatomaren Bereich passiert. Aber es ist halt alles Spekulation. Jetzt, vor allem wir beide können nur irgendwie spekulieren.
Ja, und ich kann da nicht einmal wirklich dazu was sagen. Also wir sind da hinaufgegangen aufs Podium, wir haben diese 5 Stunden durchgeredet und es war wirklich toll. Also,
und hat Frau Dr. Kempe da auch dann so quasi Teile übernommen? Und
nein, sie hat eigentlich übersetzt. Wirklich übersetzt. Teilweise war natürlich gerade aus was weiß ich, wir haben Ärztinnen dort gehabt von Sibirien, die haben einfach ein paar Sachen gefragt, ne? Die kennt sie ja, die Antworten, die hat sie dann gleich beantwortet. Mhm. Ja. Dann hat sie irgendwann einmal angefangen, mit mir Russisch zu reden, weil sie was nachgefragt hat, und mit dem Auditorium in Deutsch. Das waren dann die komischen Kurzpausen. Das war einfach etwas verwirrend schon. Und,
nur 5 Stunden, das ist schon heftig.
Ja, also, oder es war super.
Nach Stunden, ne?
Ja, es war einfach überhaupt keine Zeit und es war total zu kurz, und das haben wir alle gesagt, und die sind eben nicht aufgestanden, wie wir gesagt haben, und wir sind jetzt fertig. Also es war in einer Universität in der Aula, und die haben gesagt, wir drehen jetzt das Licht ab. Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen gehen. Und die
wo war das denn?
Keine Ahnung. Okay. Also da muss ich leider passen. Und das ist einfach ein Informationsfluss gewesen. Da hat sie eben selber teilweise erklärt, ganz kurz nur, und wir haben sehr fühlige Leute dabei gehabt. Das war also sicher, waren 80% davon Ärzte, sehr hochrangige Ärzte, Institutsleiter, Krankenhausleiter, solche Sachen. Und die waren nicht nur höchst interessiert, sondern die sind auch extrem fühlige Menschen. Also so, das kennen wir, glaube ich, von Österreich ganz, ganz selten, dass im Prinzip dort die Ärzte zu weit mehr als die Hälfte intuitiv arbeiten. Das heißt, die sind hellfühlig bis zum Umfallen. Die haben ein Gefühl in den Händen, und die haben wir zum ersten Mal, ich habe ja einige Essenzen mit rübergenommen, die ich dann natürlich dort verteilt habe. Ist ja klar, ich nehme sie ja nicht wieder mit nach Österreich. Und die haben sie angegriffen, und da hast du am Gesicht gesehen, was sich da getan hat. Und natürlich war es dann recht lustig, weil sie mir ja alles erzählt haben, was sie jetzt spüren und ich keine Ahnung hatte. Ne? Und sie haben uns nachher, also in der Pause und nachher, einfach getrennt belagert. Ich hatte jemanden, der hat so rade gebrecht Englisch. Das war ganz lustig, also Telepathie war da ganz okay. Sonst werden wir überhaupt nicht weiterkommen.
Entschuldigung, jetzt ganz blöd. Gibt es bei Telepathie Sprachbarrieren?
Nein, aber nicht. Aber sie hat halt versucht zu übersetzen, und ich habe mir dann so die Lücken gefüllt von dem, was sie ausgesendet hat. Okay. Also, hätte ja teilweise überhaupt keine Ahnung gehabt, von was sie reden. Ne? Und das ist recht lustig, wie man, ich kann Englisch verstehen kann. Mhm. Aber es war ein unglaublich interessanter Aufenthalt von ein paar Tagen, also 4 Tage war ich dort, und war sensationell von der Erkenntnis, wie viele Leute eigentlich so weit schon sind vom Wissen her, vom Interesse her, wo überhaupt nicht diskutiert wird, ist das möglich, ist das nicht möglich, sondern die fragen nur mehr, wie setze ich es ein? Ja, so wie bei den Essenz, mit den Plaketten, die diskutieren nicht, das kann nicht möglich sein, oder das ist nicht, oder das ist utopisch, sondern ja. Das ist so, wie mache ich es? Mache ich, okay, tue ich, ja. Und das ist schon ein ganz anderes Niveau auch, ne?
Das ist, also in diesem Gespräch, das ich mit Frau Dr. Kempe hatte, ist mir das auch aufgefallen, dass also das wirklich, wie du sagst, von dieser Ebene des ständigen Hinterfragens weg ist.
Ja, immer weit weg.
Obwohl sie sich, soweit ich das jetzt beurteilen kann, also ich meine, ihre Bio ist mehr als beeindruckend, und ihre Curriculum Vitae. Und sie beschäftigt sich offenbar mit diesen Themen wissenschaftlich, aber offenbar nicht mehr mit dem Nachweis beschäftigt, sondern wirklich eben mit der
Anwendung, mit dem
mit
Nutzen.
Mit der Anwendung, ja.
Und weil davon profitieren wir ja, ne?
Ja, und das ist natürlich schon interessant. Also, dieser Kongress, also mehrere Tage gedauert, ja. Ihr wart dort, große Nachfrage.
Also ich bin früher gegangen, ich bin früher weg gewesen, die Frau Dr. Kempe war die ganze Woche dort, weil die hat ja noch viel mehr Vorträge gehalten, und sie und ich, wir waren eigentlich die Einzigen, die diese großen Seminarblöcke gehabt haben, ja, in der ganzen Woche, und das ist schon sehr, sehr toll, wenn dann Leute kommen aus Kasachstan, aus Bulgarien, aus Kanada, aus eben aus Sibirien und die sagen, sie kommen nur wegen dem Vortrag daher.
Wirklich?
Das ist einfach, also muss ich ganz ehrlich sagen, neben der Hexe gibt es noch ein weibliches Ego und das hat echt Blumen gekriegt.
Ja, ja.
Das war echt schön.
Was, du bist auch nur ein Mensch, oder was?
Ja, sowieso ein bisschen auf jeden Fall. Das Thema hatten wir doch schon.
Gott sei Dank. Gott sei Dank.
Deshalb geben wir meine Essenzen, die neuen, in eine ganz neue Richtung.
Genau, zu dem möchte ich auch noch kommen. Neben 100.000 anderen Dingen. Ja. Gut, das heißt, es ist schon recht interessant, was dort passiert und weiterhin passieren wird,
ja,
wahrscheinlich.
Also laufend, ja. Ist auch jetzt, wir haben zweites Wochenende im November, wird vom IMEDIS-Institut in Österreich, also in der Steiermark, ein Seminar gemacht, wo eben ein russischer Forscher kommt und einen Vortrag teilhaltet. Ich halte den Teil des Vortrages, also einen kurzen Bereich über die Essenzen, über die Anwendung mit IMEDIS, und die Frau Dr. Kempe macht wieder den Hauptteil mit ihren Ergebnissen, mit ihren Inputs, mit ihren Unterlagen halt, wie sie die Leute unterrichtet. Und das geht jetzt sehr Schlag auf Schlag.
Ja. Hier in Mitteleuropa ist halt anscheinend doch noch ziemlich das ganze Thema, ich nenne es jetzt einmal unter dem Begriff Informationsmedizin, weil es klingt irgendwie ein bisschen weniger gefährlich, aber ist doch noch eher, sagen wir, mit großer Skepsis begegnet. Und natürlich gibt es da auch viel Scharlatane, die halt sagen, ja, ich kann auch zaubern, aber es stimmt dann halt gar nicht.
Ja, leider.
Und zaubern ist natürlich immer unter Anführungszeichen zu setzen, ist ja klar, aber
das ist Forschung, die Spaß macht.
Naja.
Das ist Zaubern.
Und hier ist ganz einfach, naja, gut, also Wissenschaft ist...
Das ist einfach schön.
Kann natürlich in ungeahnte Dinge auch vorstoßen. Aber hier in Europa ist es halt noch eher verpönt eigentlich fast. Kommt mir ein bisschen vor. Also es ist so ein bisschen, wenn man jetzt über solche Dinge spricht, man muss das, ja... Man wird dann schon irgendwie komisch angeschaut, so, was, und du glaubst das wirklich, ne, dass da jetzt ein Wasser ist und das dann irgendeine Wirkung hat. Und ich kann dazu nur sagen, ich glaube gar nichts. Wie ich das jetzt einmal gehört habe, habe ich es natürlich nicht geglaubt, aber ich habe es halt ausprobiert. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Und das ist.
Ja, aber das ist normal, wie Menschen lernen. Ne? Zuerst lehnen sie alles ab, zuerst ist alles unmöglich. Dann gibt es einen gewissen Prozentsatz, die es erfahren. Dann denken die Menschheit ein bisschen drüber nach, ob es vielleicht doch möglich sein könnte. Und in Österreich laufen halt diese Erkenntnisbereiche ein bisschen langsamer.
Ja, in Europa allgemein, glaube ich. Also ist das irgendwo viel besser?
Ja, ich finde schon. Also ich finde gerade, so wie in Kanada war oder damals auch in
Australien
war.
Ist ja in Europa.
Ja, ich sage, das ist anders. Aber ich finde auch, wir haben jetzt einen Vertriebspartner in Deutschland zum Beispiel, das geht viel lockerer, also viel offener. Es ist viel offener gleich das Gespräch, es ist einfach die Akzeptanz eine andere. Vielleicht macht es die Größe des Landes aus, das weiß ich nicht. Es werden sehr viele Faktoren da reingehen, das ist eh klar. Aber
ich glaube nicht, dass Deutschland viel offener ist als Österreich diesen Dingen gegenüber.
Ich finde, also von meiner Erfahrung her, von diesen ganzen 20 Jahren Arbeit, finde ich eigentlich schon, wir haben jetzt strecken die Rostock-Essenzen praktisch ihre Fühler so in andere Bereiche auch. Also wir haben, ob Spanien oder Griechenland oder England oder Irland, es kommen immer mehr Ärzte eigentlich, die einfach nur eine Mail schicken, möchte ich anfangen mit den Essenzen. Habt ihr das auf Englisch? Gut, haben wir die ganzen Informationen. Das schicken wir per Mail hin und 3 Tage später kommt einfach die Bestellung, okay, ich fange an. Mhm. Das hat es vor 15 Jahren noch nicht gegeben. Das ist jetzt anders. Also die Grundbereitschaft ist da, weil, glaube ich, auch die gesamten Menschen merken, dass sie mehr sind als nur Zellhaufen. Ja, und auch zu mehr behandelt werden möchten und das halt sehr bodenständig, und unter den Abgehobenen bin ich einfach nie zu finden.
Naja, für manche.
Ja, schwierig, ja, abgehoben, glaube ich.
Interessante Differenzierung, ja. Der Dr. Schendl zum Beispiel, das Interview ist eh online, in irgendeiner der vorhergehenden Sendungen ist es dazu verlinkt, der arbeitet seit über 10 Jahren inzwischen, also waren damals 10, dürften jetzt so 11 sein, mit diesen Dingen, und es gibt schon bei uns auch, also wirklich praktische Ärzte.
Na, natürlich.
Dr. Schendl hat noch eine Ausbildung als Homöopath, die mit diesen Dingen arbeiten.
Ja, und völlig problemlos, ne?
Ich meine, wenn es nicht helfen würde, würde er das nicht machen, 11 Jahre lang. Das ist ganz einfach so.
So ist es.
Ja. Ja. Jemand hat da im Chat gefragt, der möchte irgendwie diese Essenzen ausprobieren, ob die Essenzen in den Fiolen anders sind als die in den Stock-Bottles.
Nein, das ist dieselbe Flüssigkeit. Es gibt nur zwei verschiedene Abfüllmengen, 2 Milliliter und 10 Milliliter, weil diese 2 Milliliter Fiolen sind eben superklasse zum Ausprobieren und zum Einstecken und so weiter. Und sie sind gerade für diese Resonanztherapien eine tolle Möglichkeit, weil man in dieser kleinen Form einfach mehr mit in die Geräte reinbringen kann. Also dort legst du das so auf leitende Platten, wo einfach die Stockbottle,
bei IMEDIS jetzt.
Ja, zum Beispiel bei IMEDIS, aber so arbeiten eigentlich fast alle diese Resonanzgeräte, dass du diese Fiolen eben auf diese leitenden Platten gibst, um die Information der Essenzen in die Resonanztherapie mit eingleiten lässt. Ne? Und ansonsten, bei uns verwenden es die Leute einfach als Proben, wenn man irgendwelche Schwierigkeiten hat und es zum Beispiel ins Haarshampoo, die Körperlotion, Flüssigseife, Essen, was auch immer reinmixen möchte oder das auf die Wasserleitung bicken möchte, da gibt's ja bei uns Informationen und Maß auch auf der Homepage und ich glaube, wir haben einmal geredet auch schon darüber. Also wir sind ja, es ist immer dasselbe. Ja.
Ja. Aber Achtung, natürlich chemisch ist das Wasser mit ein bisschen Alkohol.
Mit Weinbrand, ja.
Also wenn Sie jemand sauteures Wasser kaufen möchte, soll er das tun.
Also so teuer sind wir nicht.
Im Vergleich zu Wasser ist es schon teuer.
Ja, das ist richtig, ja.
Wie gesagt, es geht halt nicht nur um die
Nein.
Chemie.
Und wie gesagt, wir
es geht
haben
überhaupt nicht um die Chemie in dem Fall.
Nein, also überhaupt, wir sind noch nicht so weit, dass wir in Österreich zum Beispiel diese Messungen so machen können, dass wir auch die Finanzen aufbringen würden, um das wirklich publik zu machen.
Mich würde jetzt wirklich mal interessieren, wie man das tatsächlich messen kann, weil es gibt dann immer diese Bovis-Einheiten, aber da steht
Nein, das ist wieder ganz andere
Ja, weißt, da steht ja. jemand da und pendelt.
Ja.
Und das ist eine intuitive Feststellung, das hat in meinem Begriff, in meiner Begriffswelt nichts mit Messen zu tun. Bei
ja.
Messen möchte ich jetzt ganz blöd gesagt, da Voltmeter oder irgend sowas haben, oder Ampermeter.
Ja,
und möchte,
oder eben
und
nicht,
möchte einen
ne?
Ausschlag haben irgendwo. Oder irgendeine andere nachvollziehbare Methodik, wie man zu irgendeiner Quantifizierung kommt. Aber ja. das würde ich gerne mal verstehen.
Ja, das ist das, was ich ja schon seit der ersten Sendung sage. Ich kann Sympathie mit keinem Gerät dieser Welt messen, aber jeder Mensch kann es empfinden. Und ich glaube nicht, dass irgendeiner der Hörer sagen würde und sagt, ich habe noch nie Sympathie in irgendeiner Form empfunden.
Aber du sagst, dass man das tatsächlich quantifizieren
ja,
kann
ja.
mit technischen Ansätzen?
Ja.
Okay, da
aber
bin ich gespannt.
Das ist Thema Kippe.
Ja. Bin ich wirklich gespannt, weil das ist, man hört es nämlich immer wieder, ja, dass solche Sachen gemessen würden und dann aber nie wird ein Verfahren beschrieben, wie man sowas messen kann.
Ja, weil viele Geräte laufen nicht so, wie man es halt herkömmlich bekannt hat. Ja. Das ist ja der Unterschied zwischen Pferd und Auto. Ne? Ich kann auf verschiedenen Pferden reiten, ist trotzdem noch kein Auto. Und wenn ich versuche, diese Dinge auf einen Nenner zu bringen, werde ich scheitern. Genauso eben wie ich sage, ich kann die Wirkung mit der Essenzen nicht zu Hause mit der Küchenwaage messen. Und solange man das im Grunde genommen versucht und nicht versteht, dass ich für diese Art der Messungen solche speziellen Geräte brauche, wo die momentan sehr an der obersten Grenze unserer technischen Wissenschaft da sind, das ist so das Letzte vom Letzten der Geräte, ja, die sie einfach entwickelt haben. Mit denen kann ich es messen, aber die finde ich halt noch nicht in irgendwelchen Shops.
Nein, Shops.
Und die gibt es halt wahrscheinlich 2, 3 auf der Welt. Und
ich wäre schon froh, wenn ich
dann,
das Verfahren verstehen würde.
Ja, dann hast du mit der Frau Dr. Kempe eine perfekte Gesprächspartnerin.
Ja, ich hoffe. Bin
das liebt sie.
Ja, das wäre wirklich spannend einmal. Vor allem nämlich auch, dann würde man auch einmal verstehen, wie man jetzt deine Dinge nachgemessen hat und so. Weil das ist für viele total wichtig und für mich eigentlich auch. Ich finde es schon interessant, wenn man das wirklich objektivieren auch kann. So ist bei diesem Messverfahren nochmal wirkliche Objektivierung jetzt.
Na, sicher geht das. Sein, natürlich, ne? Ja.
Ja, das, da wird es spannend. generell die Zusammenarbeit mit der Frau Dr. Kempe entwickelt sich ja auch immer weiter. Also wie schon vorher besprochen, war sie da jetzt auf dem Kongress zusammen.
Ja. Jetzt seitdem hat sie hat mir vor Jahren gesagt, ich soll aus dem Periodensystem die sogenannten Lanthanoiden, eine Elementegruppe, von denen eben Essenzen machen, weil die für die Frequenzarbeit und auch für die Entwicklung für die Menschen sehr wichtig sind. Und dann ist sie heuer eine Woche nach Schottland gefahren und hat mir gesagt, es wäre natürlich nett, wenn die jetzt nachher fertig sind und sie bräuchte noch welche. Und das ist eine zweite Gruppe im Periodensystem, das sind die Actinoiden. Und die habe ich eben beide gemacht und sind völlig neue Essenzen, eine vollkommen neue Dimension von Schwingungen, von Informationsdichte in den Essenzen. Was ein bisschen schwierig ist, es gibt überhaupt keine Erfahrungswerte. Ja. Es gibt über die Lanthanoiden ein einziges Buch. Und über die Actinoiden gibt es außer den physikalischen Eigenschaften eigentlich nichts. Und die sind aber höchst interessant. Das sind nämlich radioaktive Elemente, die nach den neuesten Forschungsergebnissen also auch in unserem Körper da sind. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir von der Umwelt her, ja, sehr hohe Gamma-Belastung eigentlich jetzt haben, das ist in den letzten 1,5 Jahren ungefähr angestiegen, wir eben sehr viel mehr Belastungen haben, dann wird natürlich klar, dass wir uns ja nicht permanent davor schützen können, sondern wir müssen uns ja eigentlich evolutionär an diese Belastungen anpassen. Und diese Actinoiden, diese Elemente sind eben eigentlich dafür auch da, und deshalb ist auch der Hintergrund zu den Essenzen, dass sie uns helfen, uns besser und vor allen Dingen schneller an diese Entwicklung, an diese Belastung anzugleichen. Also im Prinzip, wenn man das jetzt so mal summa summarum nennt, einfach eine Evolutionsunterstützung. Das klingt jetzt unheimlich großartig, ne? Naja. Aber ich denke mal, wir kämpfen ja alle im Moment mit diesem, sage ich jetzt einmal, Wahnsinn an Umgebung, wie schnell alles abläuft, ich habe in meinem Therapiebereich Leute permanent und wirklich täglich viele, ob per Mail, ob persönlich oder per Anruf oder per Hilfeschrei für Essenzen, die einfach mit dieser Anforderung dieser Zeit jetzt sehr schwer zurechtkommen. Und das heißt, wir strudeln uns ja gerade ab, um zu anzugleichen, um besser damit umgehen zu können, um stabiler zu sein. Und diese Form der Frequenzen in diesen Essenzen hilft dabei, und zwar ganz interessant.
Und wenn du jetzt sagst, radioaktive Elemente, also da braucht jetzt niemand sich Sorgen machen, dass in der nächsten...
Dass sie strahlen. Das wäre mal ein toller Beweis, oder? Wir hätten Wasser mit Weinbrand und die können jetzt mit dem Geigenzähler messen.
Das kann man messen, ne? Aber okay, aber da sind jetzt nicht wirklich strahlende Elemente drin, sondern du nimmst quasi die Information, ja. Und das ist halt schwer zu vermitteln, was das heißt, die Information von einem radioaktiven
Element. Ja, im Prinzip wissen wir, wie eine Molekularstruktur ausschaut. Ja? Also wir wissen, dass jedes Element einen gewissen atomaren Aufbau hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich mir diese Strukturen wirklich anschauen kann und das via Hologramm praktisch hernehmen kann und kopieren kann und das ins Wasser speichern kann, das so hoch zu intensivieren, dass ich eine wirkliche Wirkung habe und das Ganze an Informationen versiegel, damit das nicht beeinflussbar ist, dann sind wir in der Essenz. Aber meine Sichtweise ist natürlich von dieser Welt ein bisschen anders.
Genau, offensichtlich. ich meine, was heißt das? Du schaust halt im atomare Struktur dieses Elements an.
Naja, da herinnen kann ich mir eine Lampe anschauen, und wenn ich wissen möchte, wie die Struktur ausschaut, dann schaue ich mir halt die Struktur des Elements an
dahinter. Und du siehst es dann wirklich?
Ja.
Okay. Und kannst dann quasi diese Struktur nehmen und kannst die Information davon kopieren?
Ja. Ich glaube, so könnte man es am leichtesten beschreiben. Und Wasser ist für mich wie eine externe Festplatte, die leer ist, ne? Da speichere ich einfach Informationen drauf. Also ich werde die normale Computertechnik nie begreifen. Es ist für mich also ein absolutes Buch mit sieben Siegeln, merkt man, wenn die Geräte nicht mehr funktionieren. Aber die Arbeit, wo ich mir einfach Strukturen anschaue und sie hernehme oder ergänze mit Informationen, das ist für mich eben kein Problem.
Keine Hexerei.
Keine Hexerei, genau.
Ja, das ist natürlich schon sehr spannend, deine Sicht überhaupt auf die Welt. Ne? Also wir haben ein bisschen im Vorfeld der Sendung gesprochen, ja. Du siehst dann ja teilweise, wenn du da irgendwie aussteigst und ja. Beschreib das einmal.
Ja, gut, das Schwierigste ist das Beschreiben, machen ist viel einfacher. Es gibt so... Also gerade in den heutigen Medien, ne, haben wir so viele Möglichkeiten, dass man über Computer arbeiten einfach, was weiß ich, eine Art, also in Strukturen darstellen, ne, in netzartigen Grafiken, ja, kann ich eigentlich genauso etwas darstellen. Ich kann einen Baum entweder fotografieren, ich kann ihn natürlich jetzt so grafisch darstellen, dass er wie ein Hologramm ist von einem Netz umgeben. Und so kann ich mir die Dinge auch anschauen.
Ja,
also ich nutze natürlich jetzt die all das, was ich bereits irgendwo gesehen habe. Ne? Wie stellt man etwas dar, grafisch dar? Wie kann ich das, was ich wahrnehme, in ein Bild umwandeln?
Genau, das haben wir ja auch gesprochen. Ja. Das heißt, okay, das heißt, du siehst da einen Vorgang oder du siehst da einen Prozess, der normalerweise nicht wirklich wahrnehmbar ist, der jetzt mit diesem Objekt auch zu tun hat, der mit dem Aufbau der Materie oder wie auch immer zu tun hat. Oder vielleicht mit dem, ist jetzt auch nur ein Hilfsbegriff, mit dem morphogenetischen Feld oder was auch immer. Du siehst da quasi eine Struktur und kannst sie dann quasi visualisieren, sodass du damit was anfangen kannst.
Ja, genau.
Und dann kannst du hergehen und kannst Informationen aus Pflanzen.
Also ich kann eingreifen, sagen wir es einmal so.
Du kannst eingreifen in diese Strukturen, okay.
Ich kann sie verändern, ich kann sie ergänzen.
Auf einer Ebene aber, die eben für mich zum Beispiel überhaupt nicht wahrnehmbar ist.
Ja, genau. Der, sag ich jetzt einmal, der Bereich ist vielleicht in meinem Gehirn schon aktiv und viele der Menschen können, glaube ich, schon Teile davon auch schon nutzen. Und meiner Ansicht nach entwickelt sich die Menschheit ja dorthin, dass sie wesentlich mehr Gehirnbereiche aktiviert. Und ich habe halt vielleicht schon einen Gehirnbereich aktiver und habe dort drinnen dieses Vermögen, diese Wahrnehmungen zu verändern bzw. zu manipulieren bzw. eben einzugreifen oder zu kopieren und ins Wasser rein zu kopieren und so weiter.
Und so behandelst du im Prinzip auch jemanden, der... So behandelst du, also so läuft auch deine Behandlung ab.
Ja, sicher.
Wenn du jemanden direkt selbst behandelst, also du machst das über Emedis oder, ja, oder Monks, dann ist das auch so. Du schaust dir diese Struktur irgendwann, du gehst, du musst aber da nicht irgendwie in einen meditativen Zustand verfallen, das geht bei dir so.
Keine Zeit dafür. Keine Geduld dafür. Also die, keine die mich Geduld kennen, wissen, Exe hat keine Geduld. Also bei der Vergabe der Geduld war ich schon weg. Ja, also für mich ist einfach Wahrnehmung viel mehr als nur Auge, ja. Wenn ich sage,
ist die immer da, die Wahrnehmung?
Die blendest ist immer
du,
da.
Die blendest du im Normalfall nur aus oder wie, damit es nicht verwirrt wird?
In Spuren kann es, also in bis zum gewissen Bereich kann ich sie ausklammern. Aber alles kriege ich nie weg. Also selbst wenn ich jetzt da herinnen sitze, hat alles praktisch wie ein zweites Tier drüber. Ja.
Ist das nicht hinderlich, zum Beispiel beim Autofahren?
Es nervt manchmal, aber auf der anderen Seite zahle ich dafür etwas weniger bei Radarstrafen, weil man sie halt ein bisschen früher wahrnimmt. Das ist sehr positiv.
Das ist unglaublich.
Ja, ist billiger, sagen wir es einmal so.
Radiodetektor eigentlich.
Ja, das ist cool.
Das ist, glaube ich, ja.
Es hilft mir zum Beispiel, wenn beim Auto irgendwas ist. Ne? Ich habe keine Ahnung, wie dieser komische Motor da drinnen funktioniert. Ich könnte es natürlich lernen. Ich habe es einmal gewusst. Interessiert mich auch nicht. Aber ich kann hingehen und sagen, weil ich reinfühle in diese Motorhauben, gibt es den und den Platz und dort passt die Energiestruktur nicht. Und genau mit der Information fahre ich zu meinem Mechaniker. Der schaut mir an, rollt die Augen wieder gegen den Himmel und sagt, oh mein Gott, Hexe ist wieder da. Ne? Und dann kriege ich wieder so ganz deutliche Informationen wie, dort unten in der Mitte, hinten ist es nicht in Ordnung. Ja, aber das passt dann auch.
Das passt dann, okay.
Er kennt nur den Fachbegriff dann dazu, wie dieses Teil heißt. Aber so kommen wir zusammen.
Also das funktioniert dann auch, wenn du eine Maschine analysierst, obwohl das...
Ja, wenn ich sie nicht kaputt mache, ist richtig, ja.
Das ist verständlich. Bezogen auf die Rostock-Essenzen nehme ich an, fragt jemand, lieber Nicola, auf was muss ich achten, wenn ich selbst damit experimentiere? Also wenn sich jetzt jemand so eine Fiole kauft oder so und sie denkt, okay, jetzt probiere ich das mal aus.
Es ist eine Schwingungsessenz, das heißt, das sind Informationen in Form von Frequenzen und wenn ich mit den Essenzen arbeite, dann brauche ich etwas, ein Medium in mir verstärkt, das diese Schwingungen transportiert und es ist eben das Wasser. Und deshalb, da wir ja aus über 70% Wasser bestehen, Wasser dieser Schwingungsträger und Transporteur ist, ist eigentlich bei den Essenzen nur wirklich wichtig, dass man viel Wasser trinkt. Weil je mehr Klarheit, je mehr Wasser in mir drinnen ist, desto besser. Und bevor jetzt die Frage gleich kommt, mindestens 1,5 Liter Wasser am Tag. Optimal sind 3 Liter so für den halbwegs gesunden Menschen. Ne?
Okay, 1,5 Liter, das ist aber weniger geworden.
Nein, das ist 1,5 Liter für den reinen grobstofflichen Bereich. Wenn ich jedem sage, 3 Liter Wasser für den gesunden, stressfreien Menschen, wie wir sie alle sind, also ist das absolute Minimum. Viele Menschen kommen aber einfach
nicht. Aber
3 Liter,
dazu. Es ist so viel, wir haben ja schon oft gesagt.
Nein, das ist super.
Es ist echt viel. Also ich schaffe
es. Und es ist Wasser und nicht Tee und nicht Kaffee und nicht Saft, sondern wirklich reines Trinkwasser.
Placebo-Effekt, schreibt da jemand. Das ist ja recht interessant mit dem Placebo-Effekt. Ich sage halt, wenn also über den Placebo-Effekt tatsächlich diese Wirkung, was ich nicht ausschließen kann und auch nicht will, wozu, ich meine, ich bin ja reiner, wenn es wirklich Placebo-Effekt ist, wunderbar, dann interessiert mich der Placebo-Effekt jetzt mehr als andere.
Nein, also für die Placebo-Effekte kann ich sagen, also die ganzen Pferde, die ich behandle und die Hunde, die ich behandle und die Kaninchen und die Fische und was Gott was für Tiere, die ich halt dazwischen behandle, denen ist es völlig egal, was da drinnen ist, wenn es wirkt, wirkt. Und wir haben da schon wirklich so lustige Versuche gemacht. Ne? Wir haben nämlich wirklich Arbeitsmischungsflascherl, also diese Mixturen hingestellt, wo keine Essenz drinnen war und dann irgendwo, also da haben wir 4, 5 gehabt, wo nichts drinnen war und halt eine mit Essenzen und jedes dieser Pferde ist exakt auf das zugegangen und hat genau das Richtige rausgeholt. Mhm. Also die sind ganz selten Universitätsabgänger und denen ist praktisch weder der Placebo-Begriff ein Begriff, noch interessiert sie sonst was, sie wollen einfach nur, dass es ihnen von mir aus besser geht und das holen sie sich einfach und dieses Gespür ist einfach wirklich toll.
Ja.
Also da haben wir genug Erfahrungen in den letzten 20 Jahren gesammelt, gerade mit Tieren. Ist super interessant.
Du hast auch in unserem Vorgespräch gemeint, es gibt eine Heilpflanze, die sich jetzt quasi selbstständig über Europa verbreitet. Welche ist das?
Das ist die Echinacea, der Sonnenhut. Das ist ja eine Pflanze, die ja uralt bekannt ist mit so diesen typischen Heilwirkungen auf Haut und Bronchitis und viele, viele verschiedene Dinge. Und man kann auch, das habe ich im Internet auch ein paar Mal gegoogelt jetzt, dass Leute einfach berichtet haben, und plötzlich wachsen die Echinaceen in meinem Garten und ich habe sie nie ausgesät und die waren ja früher oder sind sie auch jetzt noch, wenn man sie kauft, doch recht teuer. Ja? Also das ist keine günstige Pflanze, die man einfach so wegwirft und sagt, ist egal. Und die Frau Dr. Kembe haben, wir haben also gesprochen, auch im, bevor sie nach Schottland ging. Und sie hat mir eben zwei Echinacea-Pflanzen gebracht und gesagt, falls du das nicht hast, habe ich gesagt, ich habe meinen halben Garten voll damit. Und die hat da ganz eine eigene zweite Informationsebene eben auch noch. Und weil wir immer wieder, ne, mit dieser Kontaktidee und zu Wege sind, ne, und wir auch im Vorgespräch schon gesagt haben, ja, wie geht man am besten damit um? Und ich habe gesagt, ja, halt normal, ja, bodenständig normal. Ja,
leichter gesagt als getan, sage ich dir.
Ja, und wir wollen sie auch halt nicht ausufern lassen, aber was diese Echinacea eben als zweite Energieinformation beinhaltet, und deshalb ist sie ja jetzt wichtig, dass sie uns hilft, mit nicht ganz alltäglichen Lebewesen, auch mit nicht-irdischen Lebewesen praktisch, sie annehmen zu können, ihre Existenz einfach annehmen zu können, damit umzugehen mit dem Thema, so dass wenn die wirklich einmal da stehen, ne, und wir endlich einmal unsere Fragen stellen dürfen an die richtigen Wesen, dass es uns nicht gleich aus den Schuhen fegt und wir einfach nicht mehr atmend am Boden liegen, weil dann ist das Gespräch so einseitig.
Ja, das wäre schade. Ja, wenn man dann endlich einmal wirklich die Möglichkeit
immer endlich einmal dazu kommen. Ne? Aber ich sage, das ist die Echinacea und das ist so interessant, weil die wirklich, also auch wenn ich sie mir anschaue, mit meinen Fähigkeiten, die hat wirklich so zwei Räume mit Informationen. Mhm. Das eine ist so das Altbekannte, die hat eine ganz andere Farbe und die andere ist von der Energieform her drinnen wie eine frische Brise, die da durchläuft, ne? Und eine ganz andere Farbkomposition drinnen und eben eine ganz andere Atmosphäre in diesem zweiten Raum. Und die kommt auch jetzt erst so wirklich zum Tragen. Ja?
Das Lustige ist, dass ich in den letzten Monaten ein paar Mal irgendwo im öffentlichen Bereich oder auch plötzlich ein Echinacea, also ein Sonnenhut sehe. Und eben auch das in Erinnerung hatte, ja, also Sonnenhut ist ja eher selten, ich habe das früher nie gesehen.
Ja, genau.
Und das wächst, also zum Beispiel bei irgendeinem Blumenbeet, das die Stadtgemeinde aussieht, auf einmal sind dort Echinacea-Pflanzen.
Ja. Also im Prinzip reagieren wir eh alle auf diese Grundumschwingungen sehr schön. Ja? Ob das jetzt die Pflanze ist, die sich selbstständig macht oder ob das die Leute sind, die es jetzt plötzlich ansetzen, ist ja völlig egal, woher die Ursache jetzt ist. Was ist der Auslöser, ist nicht wichtig. Das Lustige ist einfach, dass es plötzlich auffällig da ist,
stimmt,
und
ja,
dann eben auch mit diesen Zusatzinformationen, weil ich muss auch sagen, ich habe vor einigen Jahren habe ich mit dem Sonnenhut nichts anfangen können, hat mich nicht wirklich interessiert, es war keine Pflanze, die ich haben wollte, und dann bekam ich sie zu meinem Geburtstag zum 40er geschenkt, na, jetzt steht sie seitdem im Garten und eigentlich wuchert die wie eine Wahnsinnige, ne? Wird, also meine ist jetzt groß geworden, ich glaube 1,10 Meter, also sie will ein bisschen höher hinaus, als ich eigentlich wollte, aber sie ist stur und setzt sich
eine
über
sture Pflanze.
Durch. Ja, absolut. Und sie ist auch nicht in irgendeiner Form von den anderen irgendwie zu verdrängen, das geht gar nicht. Also sie steht da, sie wuchert, sie wird groß, mächtig, unglaublich tolle Farben und verbreitet echt eine interessante Energie. Und das ist einfach spannend, weil sich so viele Fäden da schließen.
Ja, und Echinacea ist ja auch auf der, sagen wir mal, grobstofflichen Ebene sehr interessant.
Ja, sehr wichtig.
Also
ja, absolut.
Lymphisches System.
Ja, genau. Und
Abwehrkräfte.
Eben die Essenz natürlich jetzt ganz sehr, sehr interessante Wirkung, nämlich auf allen Ebenen natürlich. Ja. Und ja, greifen wir auch die Kinder irrsinnig gern dazu. Also wir lassen ja oft bei uns die Kinder ziehen, ne, aus den Fiolen, aus wo alle Fiolen drinnen sind, so eine Schüssel, und die ziehen. Und die sind auch sehr interessant von diesen Essenzen, von den neuen Essenzen, eben wie viel davon gezogen wird. Ja. Mhm. Also es ist schon eine sehr, sehr spannende Zeit.
Frau Wohlgemuth sieht das, was ich auf LSD mal erlebt habe, schreibt da jemand ja, im Chat.
Das Ziel des Lebens sollte ja sein, diese Zustände zu haben, ohne dass man irgendwas braucht. Wasser sollte durchaus genügen.
Ja, aber ist das wirklich irgendwo, gibt es da Parallele zwischen...
Naja, was macht mit Drogen, machst nichts anderes, als dass
ja,
du...
Ja, Drogen ist sehr, sehr, aber ja, ich meine jetzt wirklich so bewusstseinserweiterte Drogen, wie zum Beispiel LSD.
Ja, okay, also im Prinzip machst du nichts anderes, als in deinem Gehirn Reaktionen loszulösen, ja, die wir ja eigentlich auch erreichen können, wenn wir eine gewisse Entwicklungszeit oder einen gewissen Prozess hinter uns haben. Ja, das ist, als würde ich sagen, wenn ich könnte mit dem Finger schnippen, würde ich weiß Gott was verstehen und wissen und können. Das geht nur, indem man es eben reifen lässt. Und das Problem bei all diesen bewusstseinserweiternden Drogen ist natürlich, dass sie Türen praktisch im Gehirn aufmachen, ne, die wir aber nicht kontrollieren können. Und wenn wir sie nicht kontrollieren können, wie wir es eben ohne Drogen können sollten, ja, dann haben mich auf einmal diese Dinge im Griff und dann kann es natürlich sehr unangenehm werden und von den körperlichen Beschwerden braucht man eh nicht reden.
Also wenn jemand tatsächlich seine Fähigkeiten erweitern will, ist also von chemischen Hilfsmitteln eher abzuraten.
Ja, oder? Absolut, weil es ja nicht kontrollieren kann. Das Wichtigste ist bei all diesen Dingen, dass man Wissen braucht. Ja? Ich brauche Wissen, ich brauche Können, ich brauche Verständnis, ich brauche Erkenntnisse. Ich muss ja diesen Prozess begreifen und dann kann ich ihn auch kontrollieren. Ich brauche das ja nicht 24 Stunden am Tag nutzen müssen. Ne? Mhm. Und wenn ich mir denke, dass diese Wahrnehmungen, die ich habe, nämlich permanent und ohne LSD, das ist überhaupt der größte Witz, dann muss man mit dem auch umgehen können. Und wenn ich nicht meine Kraft hätte, nämlich meine Stärke, meine Stabilität, meine Prinzipien, was auch immer, ja, könnte schon sein, dass ich damit nicht so gut umgehen könnte. Das sehe ich jetzt bei Leuten, die bei mir in die Kurse kommen oder auch zur Therapie kommen und sagen, es war gerade vor 2 Wochen zum Beispiel, war so eine recht wilde Energie, das war so rund um den Neumond, da war wieder so eine richtige sogenannte Energiewelle, ne, das so einfach eine Schwingungsveränderung war, wo jetzt Leute auf einmal kommen und sagen, ich spüre auf einmal jedes Gefühl, ich kann nicht mehr in die Straßenbahn einsteigen, in die Arbeit fahren, ich habe mich krank gemeldet, ich kann nicht. Was machst du mit so jemandem? Ne?
Also der Empathie. Bildet,
das ist eine volle Empathie hier, ja? Voll aufgebrochen. Weil eben jetzt diese Schwingungen rund um uns sehr mächtig sind, sehr stark sind, sehr brutal eigentlich sind und wir gleichzeitig durch diese hohe technische Belastung, die wir rundherum haben, trotzdem sehr geschwächt sind. Das heißt, die Türen werden einfach automatisch geöffnet und dann musst du jemandem helfen können. Und dafür sind ja die Essenzen da. Ne? Und wenn du nicht diese Stärke hast, so wie ich, die das im Prinzip seit Kindheit an hast, dann kann das schon wirklich kritisch werden und das kann wirklich für die Menschen sehr, sehr schlimm werden, weil sie ja gar nicht wissen, wo sie fragen sollen.
Also es ist so, ich stelle mir das jetzt so vor, wie jemand, der gespiked wird, der also quasi seinen Trip ins Glas bekommt von irgendjemandem, ohne was davon zu wissen und ja, dann am Nachhausegehen die wundersamsten Dinge erlebt. Ich meine, ja, der genau. Herr Hoffmann selbst hat das ja so entdeckt, aber ich meine, der Mann ist, ich weiß nicht, er lebt, glaube ich, noch, oder ist er vor kurzem gestorben, grandiose Persönlichkeit, weil das muss man mal wirklich überleben, unter Anführungszeichen, weil der hat ja eine unglaublich hohe Dosis genommen. Aber so, ist das so ähnlich wie jemand, der quasi ungewollt auf den Trip geschickt wird, dass plötzlich irgendwie die Türen aufgehen, so wie du das nennst, und er irgendwie eine erweiterte Wahrnehmung bekommt, was
ja, das ist
genau
das
heißt.
Eine, nur das, was bei meiner Wahrnehmung der Unterschied ist, ist, wenn du dir Leute hernimmst, die diese Substanzen einnehmen, die haben, wenn sie wieder halbwegs clean sind, immer noch eine vollkommen fremde Energie auch noch in sich drinnen. Das ist das, was eigentlich auch viele der Anwender auch danach sagen. Sie haben das Gefühl, es ist praktisch eine fremde Energie in ihnen. Das ist das, was eben durch die Nichtkontrolle passiert. Woher und welche Energien das sind, auf das möchte ich gar nicht viel eingehen, weil dann reden wir die nächsten 5 Stunden. Mhm. Aber das ist eben das, diese wissende Kontrolle im Gehirn, die schützt natürlich auch vor Zugriffen aus der Umwelt, vor sehr wilden Manipulationen, aber dazu brauche ich eben eine gewisse Kraft.
Dieses Jahr ist natürlich von vielen sehnsüchtig auch erwartet worden oder auch viele mit Schrecken, weil da gibt es ja die
lustigsten Abenteuer.
Die lustigsten, abenteuerlichsten Theorien darüber, was jetzt in diesem Jahr passieren wird, vor allem dann am Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten zur Wintersonnenwende. Viele sind jetzt irgendwie enttäuscht, weil ja nichts passiert. Ich muss sagen, also ich habe vor langer Zeit zum ersten Mal von dieser Mythologie 2012 gelesen und war also erstaunt, was da an unglaublichsten Dingen von manchen prophezeit wurde. Mir war relativ klar, dass also die Dinge in der Art nicht passieren werden, mit größter Wahrscheinlichkeit, dass da plötzlich der Riesenbewusstseinssprung passiert oder was auch immer. Aber ich bin eben wegen meiner sehr, sagen wir mal, gedämpften Erwartungshaltung überrascht, was in diesem Jahr tatsächlich abgeht. Und zumindest vor 30 Jahren hat man das ja schon auf dieses Jahr hin gepinpointet. Und das finde ich recht beeindruckend, weil wenn mir jemand vor 10, 15 Jahren gesagt hätte, was in diesem Jahr alles abgeht, also ich spreche jetzt vor allem die Finanzkrise, der ganze Nahe Osten, der Pulverfass ist, die ganze westliche Welt, die auf dem Kopf steht, weil uns eigentlich die Lebensgrundlage quasi entzogen wird, und dann kann man da jetzt noch tausende andere Sachen anführen. Also wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte es wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Also mir geht es ein bisschen anders als den meisten, die jetzt diesen 2012-Mythos da irgendwie verfolgen. Ich bin überrascht, wie viel da eigentlich passiert. Wie geht es denn dir so? Ich meine, die einzige Voraussage, die du einmal, was ich mir erinnern kann, gemacht hast über das Jahr 2012, war ja, dass quasi diese, wie du sie nennen würdest, schlummernden Fähigkeiten des Menschen, Empathie, Telepathie und so weiter, dass diese Dinge verstärkt auftreten. Mhm. Hast du das Gefühl, dass das jetzt so ist?
Absolut. Also das war zum Beispiel gerade in Moskau etwas, was für mich total interessant war. Du redest mit hochkarätigen Wissenschaftlern und die sagen schon, auch da hier nämlich, kommen schon die Antworten, die du gerade gedacht hast bei den Fragen. Ne? Es wird sofort reagiert auf emotionelle Unsicherheit. Also eine Situation war zum Beispiel, dass ein mir völlig unbekannter natürlich Forscher, ist mir eigentlich so ein bisschen zu nahe gekommen in einem Gespräch. Ne? Es war also hinter uns Gedränge und er kam immer näher. Und ich versuche mich also immer schon sehr gut abzugrenzen, ne? Weil wie gesagt, wir haben eh schon mal gesagt, bei mir werden dann immer gleich die Glühbirnen kaputt. Da habe ich mich also dort in diesem extrem schönen Ambiente wirklich zurückgehalten, sehr abgegrenzt, sehr isoliert schon. Und also bin ich mir 100% sicher, dass mein ungutes Gefühl, ja, mein unangenehmes Gefühl, einfach weil eine Grenze da doch angestrengt wurde, das war sehr gering, glaube ich, meine Ausstrahlung. Und trotzdem ist das sofort, also im Sekundenbruchteil hat er wirklich einen großen Schritt zurückgemacht und hat sich sofort entschuldigt. Und zwar wirklich gentlemanlike. Also das war überhaupt kein Problem für ihn. Also das, da merkt nämlich ja, wie Usus das ist. Und wenn man diese Menschen beobachtet hat, hat man gesehen, dass ganz viel eben nonverbal abläuft. Da hat nicht einmal ein Blick hat gefehlt. Das war eine Emotion und das sind Dinge, die ich eben sehe. Ne? Da schwingt jemand aus, wie eine Farbe, wie eine Wolke, braucht ein bisschen mehr Platz und die Umstehenden reagieren sofort. Und das hat es früher eben nicht gegeben. Und bei meinem Klientel, bei meinen Kursbesuchern fallen mir schon sehr viele Änderungen auf, die eben immer dahin ausgehen im Gespräch. Ich spüre viel mehr, ich nehme viel mehr wahr. Ich kann damit sehr schwer umgehen. Ich spüre viel besser, wann mir jemand praktisch anlügt. Ne? Das sind so wir Damen natürlich, ne? Wenn wir uns extra herausputzen und dann schauen wir, und wie schauen wir aus? Und dann hast du, ja super, und der Gedanke kommt oder das Gefühl kommt, oh mein Gott, ne? Wo hast du das gefunden? Zieh dich bitte um. Ne? Also Ich traue mich sehr wohl sagen, auch aus meiner Erfahrung, das haben wir vor 20 Jahren absolut nicht so intensiv gehabt. Das ist jetzt sehr sensibel geworden. Und in der Empathie, sage ich einmal, ist ein 200-prozentiger Anstieg von Leuten, die empathisch geworden sind, jetzt aus dem Jahr für mich durchaus nachvollziehbar. Mhm. Telepathisch viel bei den Kindern. Die also wirklich, wo die Eltern zu mir kommen und sagen, ich weiß nicht, wie ich mit meinem Kind umgehen soll. Es antwortet immer schon, die Lehrer tun sich schwer, die anderen Kinder in der Schule tun sich schwer damit, die Eltern tun sich natürlich schwer damit.
Was heißt das, antwortet?
Die Antworten gibt's laut, obwohl die Frage nicht laut gestellt wurde. Ja? Oder die Kinder sagen, das hast du mir eh schon gefragt, das habe ich dir eh schon gesagt. Und es wurde weder die Frage noch die Antwort laut ausgesprochen. Oder die Mutter denkt sie, meine, kannst du nicht einfach in dein Zimmer gehen und einmal dieses oder jenes tun, und das Kind steht einfach auf und macht es. Und es ist alles nicht ausgesprochen worden. Das sind Alltagssituationen, die ich jetzt gerade jetzt seit einem Jahr, das hat schon nicht lange, aber doch im Herbst vorigen Jahres begonnen, und ist für meine Begriffe sehr deutlich mehr. Ja, also viel, viel mehr, dass mir die Leute erzählen, das ist eine Alltagssache, die mir einfach erzählt wird. Das sind nicht Leute, die ich mir jetzt aussuche, sondern das ist einfach Alltag, ganz normal. Ja? Und dann ist natürlich gut, wenn man den Leuten ein bisschen erklärt, vor allem den Eltern, dass das eben eine andere Wahrnehmung bei den Kindern ist und dass die Eltern einfach fragen sollen, hast du das jetzt laut gesagt oder hast du das nicht laut gesagt, du, oder ich brauch's laut, dass du mir das bitte aussprichst, weil ich kann dich nicht hören, wäre nett. Ja? Also ist eine interessante Erziehungsmethode im Moment.
Interessant.
Ja, es ist wirklich interessant. Also ich kann es nur nachvollziehen, weil ich ja doch den ganzen Tag im Prinzip mit Menschen zu tun habe. Und die Anhäufung der E-Mails oder der Telefonate oder der Gespräche in der Praxis natürlich nachvollziehbar sind, was sich da verändert. Okay. Es gibt da andere Veränderungen, ne, so wie zum Beispiel ein für meine Begriffe einen enormen Anstieg an Gehirntumoren, ne, die ich jetzt einmal sehr wohl zurückschließe auf diese ganzen Beschallungen aus dem Kosmos, also sehr viele Sonnensachen. Ne? Weiß ich nicht, ob das nur mir so geht oder ob das einfach allgemein üblich ist, weil ich kann ja nur von meinem Klientel reden.
Ob das nur dir so geht in Bezug jetzt auf
der Nachvollziehbarkeit, dass ich sage, es ist so ein deutlicher Anstieg. Okay. Aber ich habe in meinen ganzen 20 Jahren Arbeiten habe ich nie so viele Kinder mit Kleinhirntumoren gehabt wie jetzt.
Gottes Willen.
In den letzten 8-9 Monaten. Ja, also das ist wirklich heuer.
Okay, worauf führst du das zurück?
Für mich ist sehr viel eben diese Kombination, diese Sonnenstürme, die ich auch sehr stark spüre. Also da merke ich schon, dass es wirklich an die Substanz für mich geht. Es ist einfach wie eine Art Säure, die man eben nicht als Flüssigkeit hat, sondern wie eine Frequenz halt, die wehtut. Und die kann man sehr wohl vorstellen, dass das in der Kombination mit eben diesen enormen technischen Belastungen, die wir haben, und zwar im Alltag ja umrundet sind von diesem Zeugs und sich ja kaum jemand wirklich wehren kann damit dagegen, dass das einfach Ursachen sind, ne? Dass Zellveränderungen da sind und einfach Zellentartungen in der Regel sind.
Das heißt, diese Sonneneruptionen, da siehst du, dass die tatsächlich auch einen physischen Einfluss
haben? Ja, absolut. Deiner Meinung nach? Absolut.
Okay.
Absolut, vor allen Dingen, wo sie den großen Einfluss haben, ist in dieser Verzerrung der technischen Frequenzen. Ne? Wir haben Funkfrequenzen, wir haben Stromfrequenzen, wir haben also unglaublich viel künstliche technische Frequenzen. Und wenn wir jetzt aus dem Kosmos auch noch Frequenzen hereinkommen, dann werden diese technischen Dinge einfach leicht verändert. Und auf diese Veränderungen reagieren zum Beispiel sehr viele Parasiten ganz toll. Also ich sage immer, das ist absolute Doping für, was weiß ich, Borrelien oder Herpesviren und so weiter. Also das sehe ich auch schon sehr, dass in der Therapieform die Belastung ganz deutlich angestiegen ist.
Gut, wir wollen jetzt auch keine Panik da verbreiten.
Nein, überhaupt nicht. Nein, aber es ist einfach eine Sache der Zeit. Ja. Ich sehe es einfach nur. Das ist einfach eine Sichtweise. Ich meine, ich bin ja nicht Gärtner, ne? Ich züchte also nicht Pflanzen, sondern ich arbeite einfach therapeutisch mit Menschen, denen die gerne hätten, dass es ihnen besser geht. Ja. Und man sieht einfach Tendenzen. Und darauf reagiere ich natürlich und versuche einfach so zu unterstützen, ohne dass man natürlich Panik machen, gibt's gar nicht, weil das ist ja vollkommen sinnlos. Es ist einfach eine Zeitsache. Das ist jetzt unsere Evolutionsphase.
Ja, jemand fragt da, ob es da jetzt zu diesen eben genannten Wechselwirkungen zur Sonne, ob es da jetzt auch Beweise gibt und nicht nur Behauptungen von dir. Ja.
Ich bin kein Physiker. Bitte diese Fragen mit der Frau Dr. Kempe, wenn sie überhaupt darauf antwortet, stellen.
Nein,
aber das ist nicht so, das ist einfach nicht meines. Ich arbeite in der Therapie, ich arbeite
ich weiß von ein paar Statistiken, also ja, in den Sendungen natürlich. Mit Dieter Breuers ist das angesprochen ja. worden, aber ja, die ist jetzt auch kein Gebiet, das jetzt wirklich in der breiten Mainstream-Wissenschaft wirklich sehr intensiv
Nein,
untersucht wird,
nicht.
Eigentlich überhaupt nicht. Daher leider sind das, ja, wenn man so will, Behauptungen von dir. Also
ja, also ich glaube nicht einmal, dass es nicht erforscht wird, aber wie gesagt, es ist halt nicht jedes Forschungsinstitut, das sehr toll ist, ist wirklich in jedem Wohnzimmer bekannt.
Abgesehen davon, natürlich.
Das ist,
da wissen wir, also da werden ja. extrem viele Dinge, die halt vielleicht auch irgendwann am Paper publiziert wird, das ja. vielleicht auch durchaus eine Anerkennung bekommt unter Kollegen, ja. aber das nie jemand so gesehen.
Ja, aber das ist ja gar nicht wichtig. Ja.
Jo. Gut. Jetzt eben, um zurückzukommen auf dieses Jahr. Also du sagst schon, dass da also diese Zunahme an, ich sage mal, Sensibilisierung passiert. Jetzt könnte ja. man natürlich sagen, ja gut, das ist ja alles so nervös sein. Wir werden halt immer dünnhäutiger. Naja.
Ja, aber warum werden wir dünnhäutig? Ne?
Ja,
irgendwas muss das ja auslösen.
Naja, weil die Welt immer stressiger wird.
Ja, aber warum wird sie stressiger? Was ist überhaupt Stress? Ne?
Naja, weil da könnte man jetzt sagen, weil eben jetzt gerade ein Zyklus, jetzt ein finanzieller Zyklus irgendwie sich so weit aufschaukelt, dass man eben in die nächste, sage ich mal, globale Umstrukturierung hineingerät und auch politisch und so weiter.
Ja, natürlich.
Und das erzeugt eben diesen
naturtechnisch,
Druck.
Ne? Also dort hat ja eigentlich angefangen.
Das was meinst du mit naturtechnisch?
Also wir haben von Überschwemmungen, von Erdbeben, von Vulkanausbrüchen, von Vulkantätigkeiten. Das ist ja, ich würde mal sagen, der Erdplanet steht ein bisschen auf der Schüttelplatte. Ne?
Ja, aber auch das wird, also wenn man jetzt mit Geologen spricht, die meisten Geologen sagen, na, also sie sehen da keine Zunahme.
Ja, es gibt sehr viele unterschiedliche Informationen, wie immer, dafür haben wir das Internet. Ne? Ich finde schon, dass es deutlich mehr gibt, dass es auch sehr viel gröbere Katastrophen, sage ich mal, gibt. Vielleicht sind wir noch besser informiert, aber trotzdem sehe ich das nicht ganz so. Also ich finde schon, dass die Spannung, die jetzt im Erdreich drinnen ist, auch wirklich, also wenn ich zurückerinnere mich an meine Kindheit, die war einfach nicht so. Und ich war als Kind vielleicht noch ein bisschen sensibler, weil ich einfach weniger gearbeitet habe oder noch nicht so gearbeitet habe. Also habe ich noch viel mehr Zeit gehabt, um mich reinzulassen, ne, ins Erdreich und einmal zu schauen, wie schaut es dort aus, was ist da für Energie. Also ja. das spielerische Erfahren meiner Möglichkeiten war schon auch dort gegeben. Und wir dürfen nicht vergessen, dass jede Form der Spannung, die ich aufbaue, auch über technische Fälle, natürlich eine Resonanz bildet mit dem Erdreich. Ne? Wir haben dort leitende Substanzen drinnen, das ist ja wohl klar, wenn ich ein bisschen was drüber
ja,
weiß.
Ja, da ist jetzt die Frage, die Größenordnung, ob
ja,
wir
es sind, es
die
muss
Leistungen,
ja nicht,
die da nötig sind, bla bla bla. Also
ich glaube, dass es das Ganze ist und im Ganzen gibt es gröbere Veränderungen.
Durch Resonanzeffekte könnte man das jetzt irgendwie
ja,
vorstellen.
Ja, natürlich, Resonanzgeschichten.
Aber,
jetzt, ne? aber wir haben schon sehr große Punkte, die wir haben. Wir haben, so wie du gesagt hast, Politik, wir haben die Wirtschaft, wir haben die Natur. Wir haben schon einige Dinge, die eigentlich schon sehr auffällig sind, sagen wir mal so. Und natürlich bietet so ein Planet sehr viel an Energieströmen, die einfach, wenn sie sehr unruhig sind, natürlich Auswirkungen haben. Und dieses wiederum Aktion, Reaktion, dieses permanente Spiel heißt einfach Veränderung. Ja? Und diese Veränderung, würde ich sagen, ist momentan sehr flott.
Das ist, also da stimme ich dir völlig zu. Es ist, also meiner Meinung nach ist die Zeit jetzt und keine Ahnung, ob das jetzt aber in irgendeiner Weise ein Kulminationspunkt ist. Ich glaube, das geht 2013, 14, 15, es geht einfach so
ja,
weiter.
Ja, sicher, nein, sicherlich. Wir sind ja gerade mal am ersten Anfang.
Ja, eben, ja. Also ich glaube, wir sind uns da einig, so dieser Paukenschlag, den sich viele erwarten für das Jahr 2012.
Das ist schon das ganze Paukenschlagkonzert.
Ja, es ist
das ganze Jahr über.
Ja, stimmt, wir erleben einen Paukenwirbel.
Ja,
aber
permanent.
Und das Finale, bam, bam, wird es nicht geben. Ne?
Nein, sicherlich nicht.
Da sind wir uns auch einig, oder?
Eher, dass wir sehr, sehr am Anfang stehen, dass deutlich noch die nächsten 4, 5 Jahre so weitergehen wird. Und ich glaube noch nicht, dass wir an der Höchstpunkt dastehen.
Erwartest du dir für den 21.12. in irgendeiner Weise einen signifikanten Tag, abgesehen davon, dass es ja die Wintersonnenwende ist?
Da feiere ich heuer Weihnachten mit meiner Maus. Das ist der fulminante Teil.
Deine Maus ist deine Tochter.
Meine Tochter.
Zähne die Leute mit einem Maus da sitzen.
Meine Mini-Hexe.
Next Generation, so wie bei Star Trek.
Vollkommen.
Aber okay, abgesehen davon, dass es die Wintersonnenwende ist und sowieso ein Hexensabbat quasi, ist es jetzt nicht irgendwie...
Nein, überhaupt nicht.
Ja, ne?
Überhaupt nicht. Also ich hoffe, dass er die Ausnahme bildet und etwas sanfter ist. Und das kann ich mir sehr wohl vorstellen. Also ich würde eher das sagen, super. Das ist ein Tag zum Luft holen, zum Zurücklehnen, ein gutes Glas Rotwein trinken. Also das würde ich eher sagen, ist einmal kein Stresstag.
Okay, sehr schön, das ist gut.
Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es ein paar Tage später schon wieder ein bisschen anzieht, aber für mich ist gerade so dieser Tag, 21. Tag davor, Tag danach eigentlich vollkommen ruhig.
Super, das heißt, man kann den 21.
Echt
kann
sich, genießen.
Also es wird nicht der letzte sein, vielleicht mag ich...
Sonst gäbe es ja kein Interview mit dem Frau Dr. Kempe nächstes Jahr oder mit mir in den nächsten Jahren, na, das geht ja gar nicht.
Manche hoffen das ja vielleicht auch, damit sie endlich aus ihrem Elend erlöst werden, aber auch diese Hoffnung muss man zerschlagen.
Ja, vollkommen. Also ich bin ja nicht fertig, ich habe das Buch noch nicht fertig geschrieben, das geht einfach gar nicht.
Was andere auch mit diesem Jahr immer wieder in Zusammenhang gebracht haben, weil natürlich, wir haben es schon angesprochen, das Thema Außerirdische. Ne?
Ja.
Ein Thema, wir haben eh schon darüber gesprochen, das mich unglaublich nervt eigentlich inzwischen, weil da geht halt nichts weiter.
Ja, es ist klar.
Es ist halt, ich bin jetzt auch nicht einer, der zweimal hier geschrien hat bei Geduld. Und gut, da gibt es also einen Haufen von Berichten und ja, auch teilweise von also Radar, bla bla, ich möchte das gar nicht alles wiederholen. Ja. Es gibt zuhauf Indizien, es ist durchaus plausibel, dass wir in einem belebten Universum leben und die Hypothese, in der nächsten Sendung muss es drum gehen, dass das, ich sage jetzt mal zumindest zu einem Teil, also alle diese Phänomene können nicht einfach Außerirdische sein, um das Wort zu verwenden, das große Tabu sozusagen, sondern, aber ein Teil davon, ich kann es mir vorstellen, dass das tatsächlich Besucher von anderen Welten sind, aber, und das ist ein großes Aber, ich denke mal, no und, weil zum einen möchten, wenn das zutrifft, die mit uns offenbar nicht allzu viel zu tun haben.
Verstehe ich.
Ist gemein. Aber gut, es ist halt so. Und zum Zweiten, ja, wir haben es auch nicht in der Hand, also weil die offenbar irgendwie zumindest technologisch uns überlegen sind. Man kann nur hoffen, auch in ihrer sonstigen Benehmen? Entwicklung, in ihrem Benehmen, sehr schön. Ja. Aber die wollen mit uns nichts tun haben und wir können diesen Kontakt nicht wirklich initiieren, außer vielleicht auf irgendwo stehen mit der Taschenlampe und irgendwelche Sterne anleuchten. Jetzt, ich meine, weißt du schon. Also, so, what the F... denke ich mal, was... Also, Gedanken dazu.
Gedanken dazu. Für mich ist es überhaupt keine Diskussion, dass wir also hoffentlich bitte nicht die Vollendung der Schöpfung sind, ne? Weil dann sollte unser Planet ein bisschen anders ausschauen. Und,
das ist ja wirklich beängstigend.
Ja, eben. Und bei diesen unglaublichen Mengen, die da draußen an Sternen und Planeten und so weiter sind, würde ich einmal sagen, um gewisse Werbungsworte zu nehmen, reicht mir schon, den Hausverstand zu benutzen. Ich glaube einfach, dass das niemals so spektakulär diese Kontaktgeschichten ablaufen werden, beziehungsweise eh schon sind, weil es sind eh schon genug da, genauso wenig wie es einen spektakulären Wahnsinnsbombenschlag heuer 2012 geben wird und genauso sanft, normal, alltäglich wird, glaube ich, auch dieses Bewusstsein auszuleben sein, dass es Außerirdische gibt, dass sie heute da sind, dass sie herkommen, weil zu Fuß geht schwer durchs Weltall, also irgendwie müssen sie daherkommen.
Also du bist der Meinung, dass tatsächlich physische Außerirdische,
natürlich,
also jetzt die Kategorie, die jetzt so wie wir es sind, in ihren Körpern nur halt auf einem anderen Planeten entstanden, die sind jetzt da.
Ja.
Interessant.
Das hatten wir schon einmal. Da haben wir auch mal gehabt, meinen Zeitreisenden da oder Ortsreisenden, wie auch immer, da auf meiner Terrasse. Das war irgendwann einmal in unseren Seen.
Was?
Das haben wir schon einmal gehabt. Das habe ich schon einmal erzählt in einer der letzten, irgendeiner
Ein Sendung. Zeitreisenden auf deiner Terrasse? Nein.
Jawohl, da haben wir schon einmal.
Das könnte ich mich erinnern. Nein. Zeitreisende auf deiner Terrasse.
Also das ist schon doch einige Jahre her, wo also die ganze Energie im Haus so anders war, dass meine Hunde, die runtergehen wollten vom ersten Stock ins Erdgeschoss, also wirklich mit eingezogenem Schwanz wo der Schwanz bis zur Nasenspitze gekommen ist, ne, sind sie im Stiegenhaus gestanden. Damals war ich noch verheiratet, auch mein Mann ganz oben gestanden und gesagt, da geh nicht runter. Und ich habe dann gesagt, naja, so können wir auch nicht weitermachen. Und bin dann runtergegangen und es stand also einer auf meiner Terrasse, wo ich gesagt habe, was er braucht, was er möchte und so weiter. Aber es war, das war wirklich strange. Also das ist nicht unbedingt das, was ich jetzt jeden Tag brauche, muss ich auch dazu sagen. Struktur würde jetzt den Rahmen, glaube ich, sprengen, den voll zu beschreiben, aber es war eher die Sache, dass er gefragt hat, nicht einmal wo bin ich, sondern wann bin ich. Deshalb war so das für mich eigentlich das Attribut des Zeitreisenden, wo ich dann gesagt habe, ne, Planet Erde, ne? Keine Ahnung, wo im Sonnensystem, woher soll ich das wissen? Kein Kompass, ne? Und gesagt habe, ja, nach irdischer Zeit ist das halt dieses und jenes Jahr. Und dann habe ich gesagt, also, wenn ich nicht mehr machen kann, seine Ausstrahlung, seine Energie ist für mich schmerzhaft. Und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen und 2-3 Minuten später war diese Energieform weg.
Ich meine, das ist jetzt sowieso mein wertfreier Raum hier. Ja. War dieser Zeitreisende physisch da?
Oder? Ja, völlig physisch. Ja, ich meine, ich habe mir gedacht, was tut denn dieser Wahnsinnige, also welcher Wahnsinnige ist bei so einer Energie auf meiner Terrasse? Ich habe das überhaupt nicht wahrgenommen, dass das sozusagen, ich bin jetzt ein Einbrecher, ganz normal.
Ja, sicher.
Nur hat das, ja, klar.
Vielleicht war es ein Einbrecher mit einer wirklich guten Story. Okay.
Ja, kann doch auch sein, wenn er derjenige war, der so eine Atmosphärenveränderung schafft in einem Raum, ja, und zwar in einem ganzen Gebäude, sage ich meine Hochachtung, wie er es auch immer gemacht hat. Ich weiß es nicht, ob es ein Mensch war oder nicht. Für mich war er Mensch. Bill Gräser ist ein Mensch, aber Mensch. Die Energie, die rundherum war, die war für mich also schmerzhaft, erschreckend, schockierend, also sehr angstmachend. Mhm. Und wenn du dann eben gerade, ne, vom oberen Geschoss runtergehen möchtest und die Hunde sind immer normal nach vorne gelaufen, ne? Die sind immer vor mir runtergesaust, ne? Und auf einmal bleiben die auf der 5. unteren Stufe stehen und der Schwanz saust zu, also völlig verängstigte, schockierte Hunde. Also sind sie beide, das haben sie vorher nie gemacht, nachher nie gemacht und diese ganze Atmosphäre ist anders. Ja, ob das jetzt ein Mensch war oder nicht, keine Ahnung. Für mich war es in dem Moment so logisch, dass ich es auch gar nicht hinterfragt hätte. Ja, da können wir natürlich lang diskutieren. Ich war nicht auf LSD, ich war auch nicht besoffen.
Nein, wir haben ja schon über viele solche Anekdoten, die du erlebt hast, gesprochen. Ja. Und wie gesagt, das ist jetzt, ich kann es nur so stehen lassen.
Ja. Ja. Ich habe gesagt, wenn er wiederkommt, sollte er ein bisschen schauen auf seine Atmosphäre rundherum, weil das brauche ich also echt nicht jeden Tag.
Es gibt natürlich Leute, die zwar sagen, ja, das gibt's schon alles, aber das sind Dämonen. Das ist alles dämonisch. Das sind alles, und wir sollten mit denen nichts zu tun haben und wir sollten überhaupt nicht darüber reden und wir sollten das komplett ignorieren.
Könnte man jetzt eine Never-Ending-Sendung machen über diese diversen Unterschiedlichkeiten bei diesen ganzen Wesen. Also für mich unterscheidet sich schon etwas, was irdisch ist und was nicht irdisch ist an Wesen, an substanzhabenden oder phasenverschobenen Wesen. Also da gibt es, würde ich mal sagen, echt eine ganze Litanei. Ein Teil davon zum Beispiel ist bei mir, was ich im Basisblock unterrichte, da gibt es auch so ein bisschen Information, da rede ich ungefähr 1,5 Stunden drüber, über diese Zeitalter, über diese energetischen, was da passiert ist, welche Entwicklungsstufen wir haben. Dort gehe ich eigentlich auf diese Dinge ein, weil das doch, glaube ich, ein recht wichtiger Punkt ist, um ein bisschen diese Unsicherheiten bei den Begriffen auszuarbeiten. Mhm. Ne? Das ist nicht notwendig. Also zwischen einem Dämon und vielen anderen Wesen, da gibt es einfach haushohe Unterschiede. Die kann man schon durchgehen, aber das sprengt, wie wir wissen, einmal unseren zeitlichen Rahmen jetzt, weil auch wenn ich die Zeit schön anhalte und das Gerät noch immer spinnt, das kennt uns nicht mehr, ja. Müssen wir uns trotzdem an gewisse Dinge ja halten. Ne? Aber ist natürlich eine super tolle Geschichte und es ist auch jedes Mal im Basisblock eine tolle 1,5 bis 2 Stunden, ne? Weil einfach viel erklärt wird, viel darüber gesprochen wird und ich einfach nur das weitergebe, was ich natürlich auch bekommen habe, in welchen Formen auch immer, und einfach versuche, Angst überhaupt abzubauen, weil die Angst ist nicht notwendig, aber Verständnis aufzubauen, Verständnis, Wissen, dann kann ich, glaube ich, mit Veränderungen besser umgehen.
Es ist interessant, was du jetzt gesagt hast, also dass es da verschiedenste Formen gibt, die sich da jetzt, mit denen du da irgendwie in Kontakt trittst.
Ja, also mit Dämonen ganz selten.
Ja, was ist ein Dämon? Ich verstehe es ja, das muss man erst definieren, ne? Also.
Ja, natürlich, aber diese Definitionen, die gibt es, die sind uralt, die sind eigentlich, wenn man sich mit der Thematik etwas mehr beschäftigt, auch durchaus zu finden, ja, mhm. Viel interessanter sind eigentlich die Unterschiede zwischen, ja, zwischen Lebewesen, die zum Beispiel die Technik haben, um Phasen verschoben zu sein, ja, einfach sich dann zu materialisieren, auf gut Deutsch, wenn es ihnen passt. Ja.
Und das ist Technologie jetzt von dem.
Das ist rein Technologie. Mhm. Und dann gibt es eben Wesenarten, die praktisch aus der menschlichen Vergangenheit kommen, ob das jetzt verstorbene Seelen sind oder wie auch immer veränderte.
Und die manifestieren sich auch? Das ist ja jetzt was völlig anderes.
Na, eben, das sind zwar eben so große verschiedene oder mehrere sehr große verschiedene Gebiete, die man praktisch in Ruhe durchbespricht. Ja. Deshalb mache ich das ja auch in diesem 3-Tage-Seminar. Gebe ich dem ja wirklich 1,5-2 Stunden, weil das viel Information ist und das können wir einfach nicht in sozusagen ein paar Minuten auf den Grund bringen. Das ist einfach nicht die Möglichkeit, weil dazu muss man ein bisschen ein Vorwissen haben, das muss man aufbauen, dann kann man das auch etwas besser nachvollziehen und dann kann man auch damit umgehen. Aber das ist, wie gesagt, das ist für mich ein Teil vom Basisblock. Wen es interessiert, Informationen gibt es eh genug auf der Homepage, aber das sind einfach Sachen, da brauche ich mehr Zeit und mehr Ruhe, um über diese Themen einführend zu reden und dann erklärend zu reden. Und dann schließt man es ab und geht wieder normal ins Leben hinein. Da braucht man ein bisschen Wissen ansammeln, um besser damit umgehen zu können.
Ja. Gut, ja, es ist ein sehr schwieriges Thema. Ich meine, wie gesagt, die Begriffsweiten verschwimmen da völlig. Leute, die jetzt von dem Phänomen Außerirdische sprechen, meinen meistens was völlig anderes als ihr Gegenüber, das auch glaubt, vom Phänomen Außerirdischen zu sprechen.
Menschliche Irrtümer.
Das Faktische müsste da irgendwie einmal abgeklärt werden, finde ich, aber du sagst, das ist nicht so wichtig, weil das kommt dann eh, wenn es kommen soll.
Wenn es soweit ist, ja. Also spekulieren kann man natürlich stundenlang, tagelang und wochenlang. Ich glaube, es wird erst dann den wirklichen Sinn ergeben, wenn schon so viel da sind und schon das Ganze eigentlich schon so alltäglich ist, dass wir auch nicht mehr dauernd nur zweifeln und spekulieren und Skepsis verbreiten und es negieren, sondern dass es einfach sagt, ja, jetzt reden wir halt einfach drüber. Ja, jetzt ist es schon relativ normal. Und auf den Zeitpunkt, würde ich sagen, arbeiten wir sehr, sehr konkret hin. Und was heißt konkret? Für mich ist das etwas, wann weiß es die gesamte Gesellschaft, ne? Wann haben sie es endlich geschluckt und wann ist es endlich normal?
Naja, das wäre jetzt aber die Frage.
Ja, ne? Ich würde jetzt einmal vom heutigen Standpunkt ausgehen, weil ich sage, innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre ist das Usus.
Schauen wir mal.
Ganz ehrlich, glaube ich, es kommt früher, aber.
Wirklich? Ich glaube, das dauert noch 500 Jahre.
Das haben wir vor 500 Jahren gesagt.
Na, weißt, ich meine, das, was du da beschreibst, ja, das ist alles so abstrus.
Ja, aber das passiert so vielen Leuten.
Ich weiß, es passiert sehr vielen Leuten, die dann, aber diese Leute haben Erlebnisse. Ich habe auch heuer noch eine Dame dann zu Gast, die also Erlebnisse hat. Mir hat es umgehauen, wie sie mir das erzählt hat. Ich meine, das kann doch nicht sein. Was um Himmels Willen? Und das ist auch teilweise so in Traumwelten vermischt und außerkörperlich. Ja. Alles zusammengemischt. Und du denkst, um Himmels Willen, es ist ja völlig klar, dass, sagen wir, die Wissenschaft, dass sie sehr schwer tut damit. Ja, also da jetzt.
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, dass.
Und wahrscheinlich auch gar nicht die Hoffnung hat, da irgendwie auf einen grünen Zweig zu kommen.
Die wollen ja nicht. Ich meine, die akzeptieren, dass es Grobstoffliches und Feinstoffliches gibt. Ja. Keiner würde anzweifeln, dass eben, ich bleibe bei meinem alten Thema der Sympathie, keiner zweifelt an, dass Sympathie entsteht und dass sie besteht und dass man sie empfindet, ohne Gerät. Ne. Aber es gibt kein Gerät, das Sympathie messen kann. Und keiner zweifelt es an. Also wo sind die großen Unterschiede? Wir haben Feinstoffliches, wir haben Grobstoffliches, wir haben Sinne, die noch nicht vollendet ausgebildet sind. Und wir sind in einer Entwicklungsphase, wo wir diese Sinne ausbilden. Das heißt, bei manchen geht es schneller, bei manchen geht es langsamer, bei manchen geht es in Schüben, bei manchen geht es schleichend. Das ist ja Gott sei Dank die Individualität, die wir haben. Aber es gibt so jemanden wie mich, der versucht praktisch, grundlegende Informationen an die Menschen weiterzugeben, dass sie sich leichter tun, mit dieser Entwicklung umzugehen. Mhm. Und diese Unterstützungen, die ich halt mache, ob das Essenzen sind oder Plaketten sind oder was auch immer, ne, das ist ja einfach nur ein Hilfsmittel.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Nicht mehr, ne?
Ja, apropos Hilfsmittel, wir sind am Ende. Fast schon wieder.
Nein.
Nikola, glaubst du als Sonnenhexe an einen Gott?
Das ist
jetzt nehmen wir
Frage.
Da schnell rein. Jetzt.
Also an einen Gott weiß ich nicht, aber an eine sehr hohe Instanz, die sogenannte Zügel in der Hand hält, soweit wie ich es von meinem Gehirn her erfassen kann, ja.
Okay. Aber also es gibt einen Aufseher.
Ein Hexenmeister. Nein, ich glaube schon, also für mich ist es schon da, dass es eine höhere Instanz gibt, die Strukturen eigentlich entwickelt. Aber der nächste Schritt wäre natürlich dann zu fragen, was steht dann über dem? Ist das jetzt nur für unser Fassungsvermögen, diese Instanz?
Ist das wieder nur so also quasi unsere ja, Visualisierung
genau, ja,
von
genau.
etwas?
Universum, Multiversum, ne? Diese Sache. Aber ja, also ich würde schon sagen, dass ich an diese Instanz sehr glaube. Aber ich habe mit den Begriffen ein bisschen ein Problem.
Ja, ja. Es ist ja auch, ja, wie auch die vorher genannten Begriffe, die jetzt vor allem aus dem religiösen Bereich
ja,
kommen.
Das
puh, da wird es
ja.
dann ganz schwierig.
Ja,
aber
eben.
Okay. Na gut, du sagst die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Ja, es ist richtig cool jetzt, oder? Es ist so
Kontakt
eine tolle Zeit.
Mit wem auch immer, da bin ich wirklich gespannt. Und vor allem bin ich auch gespannt, wie dann darauf reagiert wird. Aber schauen wir einfach.
Da reden wir wieder drüber.
Da reden wir dann wieder drüber. Also wenn es soweit ist, auf jeden Fall. Also ich würde mich da sehr wundern. Auch wenn ich mich jetzt schon gedanklich schon sehr lang mit dieser Thematik auseinandersetze, ich würde mich wirklich wundern.
Ja, jetzt haben wir wenigstens seine Worte aufgespeichert nach auf Band. Das heißt, wir spielen es dann nachher vor.
Ja, es wird so sein, ich werde mich wundern, wenn es denn jemals passieren sollte. Gut, was glaubt, was da schon alles auf Band aufgespeichert, was ich in den letzten 12 Jahren gesagt habe.
Wenn
mir das einmal alles vorspielt, na gute Nacht. Ausblick, was sind so deine nächsten Aktivitäten?
Also wir haben ja jetzt gerade rechtzeitig zu der Zeit, na, wir haben morgen einen Kugelkurs, nennt sich der, das ist ein Malkurs, um deine Schutzkugel endlich einmal zu malen, das ist ein ganz interessanter Kurs und am Sonntag am Vormittag haben wir das Zaubern mit der MLS, wer ein bisschen was weiß, ich habe so eine große Platte, die ganz viel Dinge macht, ne, produziert, du kennst sie ja auch und nachdem ich immer gefragt werde, wie man selber zaubert, ne, wie man kann man einfach selber Dinge machen, haben wir da einen 3-Stunden-Kurs am Sonntag eben auch in der Galerie und dort lernt man einfach mit Hilfe dieser Platte einfach selber zu tun und es ist echt spannend und passiert mit sehr viel Spaß und sehr viel konstruktiven Informationen und einfach ja sehr viel Erfahrungen, die wir natürlich auch weitergeben, sehr viel Bildmaterial, das wir schon haben und da gibt es eine eigene Broschüre, die wir dafür schreiben müssen, was man alles tun kann, damit ich nicht vergesse, alle Dinge zu sagen. Das ist ja einmal das Fibel, ne? Es geht ja ganz schnell und das ist eben, falls irgendwer mal Lust hat, darf er sogar noch gern spontan dazukommen, das ist einfach das, weil ich so oft gefragt werde, ich möchte selber tun. Ich mag nicht immer zu jemandem hinlaufen müssen, selber zaubern. Und das ist sozusagen der Start in dem Sonntag.
Okay, und deine Website ist eh verlinkt. Und was macht die MLS?
Schreibt ja, nachschauen.
In der letzten Sendung reden wir, glaube ich, ein bisschen drüber. Und ich bin sogar drauf gesessen die ganze letzte
ja, genau.
Sendung. Und alles seltsam. Und ja, ist ja wurscht. Man kann sich das dann nachhören. Alles weitere gibt es auf deiner Website, Nikola.
Ja, viel Energie jetzt gerade in der Galerie. Wer reinschauen mag einmal.
Genau, es gibt jetzt auch eine Galerie.
Die Galerie in Graz, die habe ich natürlich voll verzaubert. Also wer mal ein bisschen schauen möchte, was andere Atmosphären in einem Raum zeigen können, herzlich willkommen.
Genau. Und finden wir auch alles auf der
ja,
Website.
Natürlich.
Ja, ich danke, dass du wieder mal da warst.
Ja, hat mich sehr gefreut. War sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören.
Hat mich auch sehr gefreut. Und ja, auch wenn manche noch immer nichts mit dir anfangen können,
ja,
du bist
okay.
Halt irgendwie ein Regular auf CropFM und andere können dafür wieder umso mehr mit dir anfangen. Danke dir fürs Hiersein.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Das nächste Mal CropFM findet am 2. November statt, 2012 und zu Gast ist Bernhard Pröschold. Autor des Buches Außerirdische, das große Tabu unseres Zeitalters, so ein bisschen vielleicht an diese Sendung anknüpfend, aber eigentlich eine völlig andere Sicht, nämlich eine soziologische Sicht auf die ET-Hypothese, auf Außerirdische, auf die Möglichkeiten und vor allem auf unseren Umgang damit. Ich lese gerade das Buch, ist wirklich sehr spannend, freue mich schon sehr auf die Sendung, bedanke mich bei allen fürs Zuhören bei dieser Sendung, bis zum nächsten Mal, macht es gut. Stay away. stay a while.